Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass nach den 4 Referaten und 2 Diskussionen noch genügend Energie jetzt wieder vorhanden ist bei Ihnen, bevor es auf die Schlussgerade geht und zumal wir jetzt eine eher abstraktere Materie mit dem Verfassungsrecht uns anschauen. Ich darf Ihnen aber versichern, dass anders als bei den bisherigen Referaten zwischen mir und Herrn Thohlmein, glaube ich, ein doch deutlicher Dissens besteht und insofern für eine zumindest danach dann kontroverse Diskussion gesichert sein sollte. Meine Damen und Herren, in den über 20 Jahren, die unsere Gesellschaft nun sucht nach Antworten auf ein menschenwürdiges und selbstbestimmtes Sterben, stand das Verfassungsrecht sehr lange im Schatten von Zivil- und Strafrecht. Das ist an sich verwunderlich, denn verfassungsrechtliche Argumente sind Gewinnargumente. Sie sind richtige Trumpfkarten, wenn es darum geht, in der politischen Diskussion zu bestehen. Gleichwohl, man hat dem Grundgesetz offenbar nicht sehr viel zugetraut. Und ob zu Recht oder zu Unrecht, davon werden Sie sich jetzt überzeugen lassen können. Die Ausgangsfrage, welche Spielräume gibt und welche Grenzen setzt das Verfassungsrecht bei der Regelung der Sterbehilfe? Ich nehme dazu in meinem Vortrag die Sicht eines Patienten ein, wie es ja auch die Tagung in ihrem Titel tut, der sich selbstbestimmt der Sterbehilfe oder einer Patientenverfügung bedienen will, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Dieser sterbewillige Mensch stellt an das Grundgesetz eine zentrale Frage. Habe ich das Recht, über den Zeitpunkt meines Todes zu bestimmen? Der verfassungsrechtliche Ausgangspunkt ist folgender. Hier geht es zunächst bei dieser Frage um die Ebene des grundrechtlichen Schutzbereichs, die ich im ersten Teil des Vortrags untersuche. Darauf folgt aber eine zweite, für die reale Bewertung von Fällen mindestens genauso wichtige Frage, nämlich wie weit darf der Staat dann, so ein Grundrecht vorausgesetzt, in meine Entscheidung über den eigenen Tod eingreifen und dieses Recht beschränken. Diese Eingriffs- und Rechtfertigungsebene behandelt der zweite Teil. Und ich bin der Überzeugung, dass gerade diese klare Unterscheidung von Schutzbereich und Eingriffsebene die Voraussetzung dafür ist, die Fragen und damit auch die Fragen richtig zu stellen und damit auch zu den richtigen Antworten zu kommen. Und leider ist selbst in der verfassungsrechtlichen Diskussion oft diese Trennung sehr diffus und wird nicht streng genug vorgenommen. Beim Thema Sterbe und Verfassung ist sicherlich vieles umstritten, aber längst nicht alles. Deswegen will ich ein paar Probleme am Anfang abschichten. Es gibt mittlerweile doch einen sehr weitgehenden Konsens, dass ein absoluter Lebensschutz im Sinne einer totalen Unverfügbarkeit des eigenen Lebens heute eigentlich von niemandem mehr gefordert wird. Des Weiteren ist eigentlich nicht umstritten, dass passive und die indirekte Sterbehilfe auf frei verantwortlichen Wunsch des Patienten verfassungsrechtlich geschützt sind. Schließlich, Patientenverfügung sind Ausdruck auch der verfassungsrechtlich gestützten Patientenautonomie. Und ein Leben gegen den Willen des Patienten zu beenden, verletzt das Recht auf Leben und der Staat hat die Pflicht und muss die Patienten davor effektiv schützen. Diesen Konsens vorausgeschickt, werde ich mich auf die Klärung aus der Summe der vielen Streitfragen auf die Klärung folgender Punkte konzentrieren. Zunächst stehen auch aktive Sterbehilfe und die Beihilfe zur Selbsttötung unter verfassungsrechtlichem Schutz oder verbietet das Grundgesetz sie? Darf passive Sterbehilfe in bestimmten Fällen verboten und Patientenverfügung die Geltung abgesprochen werden? Da hatten wir heute schon den einschlägigen Fall der Reichweitenbegrenzung bei Patientenverfügung. Darüber hinaus, sehr umstritten auch im Verfassungsrecht, dürfen die allgemeinen Wertvorstellungen, die der Bundesgerichtshof eingeführt hat, oder das objektive Interesse eines Patienten bei der Entscheidung über Sterbehilfe überhaupt eine Rolle spielen. Und schließlich ist generell sehr umstritten, wie weit eigentlich das Selbstbestimmungsrecht in der Praxis durch den Staat beschränkt werden darf. Ich werde mich dabei an diese Gliederung halten, die geht zunächst davon aus, den Schutzbereich zu klären. Dann werde ich einige Einwände behandeln, die vor allem vom Standpunkt der Menschenwürde gegen so ein Grundrecht angeführt werden. Dann kläre ich die Beschränkung und zum Schluss einen sehr kurzen rechtspolitischen Ausblick, den wir vielleicht dann in der Diskussion vertiefen können. Aber zurück zur Ausgangsfrage. Dürfen wir den Zeitpunkt unseres Todes selbst bestimmen? Ich stelle diese Frage so allgemein, weil nach meiner Auffassung hinter allen Einzelfällen eine einzige Grundfrage steht, die auch nur einheitlich beantwortet werden kann. Hat der Einzelne das Recht, über sein eigenes Leben zu verfügen? Quelle dieses Rechts könnte zunächst die Menschenwürde sein. Häufig ist von einem Recht in Würde zu sterben die Rede. Viele sehen eine Lebensverlängerung um jeden Preis als Verstoß gegen die Menschenwürde an. Die Würdeverletzung, das ist wichtig zu sehen, hängt hier aber eng mit der Verweigerung der Selbstbestimmung des Patienten zusammen. Denn niemand nennt eine lebensverlängernde Behandlung menschenunwürdig, wenn sie vom Patienten gewünscht wird. Das gilt auch dann, wenn die Behandlung vielleicht belastend, die Schmerzen unerträglich oder die verbliebene Lebensqualität gering ist. Entscheidend für die Menschenwürdigkeit medizinischer Behandlung ist also das Maß des Respekts, der den Wünschen und Bedürfnissen und damit der Selbstbestimmung des Patienten entgegengebracht wird. Viel mehr als diese zugegebenermaßen grobe Orientierung bietet die Menschenwürde zunächst nicht. Und man würde aus meiner Sicht Artikel 1 auch bei weitem überfordern, wollte man ihm bei allen Detailfragen zum entscheidenden Gradmesser für diese schwierigen Fragen zwischen Leben und Tod überantworten. Und im Gegenteil ist es so, dass durch den doch häufig inflationären Gebrauch der Menschenwürde-Argumente von Gegnern wie Befürwortern von Sterbehilfe eher den Orientierungsgewinn verschenkt, den das Verfassungsrecht für alle anderen Rechtsgebiete bieten könnte. Besser erscheint mir, ein Verfügungsrecht dort zu suchen, wo die Verfassung den Bereich Körper und Leben ausdrücklich regelt. Und das ist Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz, wonach jeder Mensch ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat. Dieses Grundrecht schützt zunächst einmal die externe Unverfügbarkeit von Leben und Körper. Und aus seiner zentralen Bedeutung folgt, dass neben staatlichen auch nichtstaatliche Beeinträchtigungen von Leben und Körper in aller Regel unzulässig sind. Es macht also keinen Unterschied, ob ein Arzt in einer Privatklinik oder einem städtischen Krankenhaus eine Behandlung gegen meinen Willen fortführt oder nicht. Wie aber soll der Staat reagieren, wenn ein Patient allein oder mit Hilfe eines Dritten über seine körperliche Unversehrtheit verfügen oder sogar sein Leben preisgeben will? Unstrittig ist, dass bereits aus der klassischen integritätsschützenden Funktion des Rechts auf körperliche Unversehrtheit ein Recht auf Ablehnung medizinischer Behandlung folgt. Das ist heute immer wieder betont worden und wird vom Verfassungsrecht unterstützt und vorgegeben. Aber die entscheidende Weiterung ist, das gilt selbst dann, wenn der Tod die voraussichtliche oder sogar die bezweckte Folge der Ablehnung ist. Der Autonomiegehalt des Grundrechts überspielt insoweit den Schutz von Leben und Gesundheit. Artikel 2 Absatz 2 schützt also die Dispositionsfreiheit über die eigene körperliche Integrität und damit implizit, mindestens in einem wichtigen Teilbereich, ein Verfügungsrecht über das eigene Leben. Diese Wertung wird seltsamerweise fast nie in dieser Konsequenz herausgestellt, wenn davon die Rede ist, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit das den Schutz des Lebens übertrifft und dem Recht auf Ablehnung zu folgen ist und nicht einem objektiven Lebensschutz. Des Weiteren ist dann zu fragen, liegt dieser Wertung ein auch auf andere Fälle übertragbares, umfassendes Bestimmungsrecht über das eigene Leben zugrunde? Gibt es also ein gemeinsames, übergeordnetes Prinzip, was nur in diesem einen Fall zur Geltung kommt? Historisch gesehen zielt Artikel 2 Absatz 2 zuerst auf den Schutz der Unversehrtheit von Körper und Leben. Aber eine solche enge Auslegung des Schutzbereichs wird bereits durch das Recht durchbrochen, in Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit einzuwilligen, wie wir das bei jeder Operation oder bei jeder Impfung beim Hausarzt ja tun. In einer abweichenden Meinung, die später das gesamte Bundesverfassungsgericht aufgenommen hat, wurde Artikel 2 Absatz 2 schon vor 30 Jahren als Gewährleistung der freien Selbstbestimmung des Patienten interpretiert. Zitat: Das Grundrecht des Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 gewährleistet zuvörderst Freiheitsschutz im Bereich der leiblich-seelischen Integrität des Menschen. In diesem Bereich ist er aus Sicht des Grundgesetzes frei, seine Maßstäbe zu wählen und nach ihnen zu leben und zu entscheiden. Und dieses Recht verdient von Verfassungswegen Achtung und Schutz, zumal dort, wo es sich um eine existenzielle Entscheidung des Patienten über seine eigene Integrität handelt. Nun, die Bundesverfassungsrichter haben damit ein Verfügungsrecht über das eigene Leben zwar nicht ausdrücklich anerkannt, aber es spricht aus meiner Sicht alles dafür, dies zu tun. Zunächst muss man sehen, die Rechtsgüter Körper und Leben sind untrennbar in einem einheitlichen Lebensbereich verschränkt. Jeder Eingriff in das Leben ist auch einer in die körperliche Unversehrtheit. Und Eingriffe in den Körper können lebensgefährlich sein. Umgekehrt ist oftmals die Preisgabe der körperlichen Unversehrtheit das einzige Mittel, um von einer lebensgefährlichen Krankheit geheilt zu werden. Körperliche Unversehrtheit und Schutz des Lebens können also in ein Spannungsverhältnis zueinander geraten. und wie dieses Spannungsverhältnis aufzulösen ist, gibt die Verfassung nicht eindeutig vor. Das spricht für ein individuelles Recht, darüber zu entscheiden, ob im Konfliktfall die Unversehrtheit oder das Leben vorankommen soll. Mein nächstes Argument ist allgemeiner und es geht von der Frage aus, warum Patienten hier überhaupt einen Entscheidungsfreiraum haben sollten. Denn eine verfassungsrechtliche geschützte Entscheidungsfreiheit ist für den Einzelnen unter zwei Voraussetzungen besonders wichtig. Erstens, wenn es um eine für ihn besonders wichtige und folgenreiche Entscheidung geht, wenn also der Kern seiner individuellen Lebensgestaltung betroffen ist. Und zweitens, wenn er fürchten muss, dass das Recht ihm gerade jene Entscheidung verbietet, die er für sich selbst favorisiert. Wie sieht es aus mit dem eigenen Tod und dem eigenen Sterben? Was einen guten Tod ausmacht, darüber können vernünftige Menschen verschiedene Auffassungen sein. Für die Frage, ob, wann und wie ein Mensch sterben will, sind zudem weitere individuelle Faktoren wichtig. Mit welchen Leiden ist eine Krankheit verbunden? Wie ist die familiäre Situation? Und wie die Prognose über Lebenszeit und Lebensqualität, die dem Patienten noch bleiben? All diese Faktoren machen das Sterben zu einer im wörtlichen wie im übertragenen Sinn höchstpersönlichen Angelegenheit. Zudem gilt, dass mit den größeren intensivmedizinischen Möglichkeiten auch die Entscheidungssituationen komplexer geworden sind. In den Krankenhäusern und Pflegeheimen muss, auch das ist heute schon deutlich unterstrichen worden und illustriert worden, muss immer wieder zwischen verbliebener Lebensqualität und zwischen medizinisch erreichbarer Lebensquantität abgewogen werden. Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob überhaupt jemand, sondern wer über Leben und Tod bestimmt. Wer soll hier das letzte Wort haben? Der Arzt, die Angehörigen oder gar der Staat? Sie alle haben sicher die Aufgabe, ein gutes Sterben zu ermöglichen. Aber auf eine auf Freiheit gepolte Verfassung muss zunächst einmal Folgendes sehen. Es geht hier um neuartige Bedürfnisse der Selbstbestimmung bei Fragen von existenzieller Bedeutung. Soweit es möglich ist, muss die Erstzuständigkeit bei dem liegen, den es unmittelbar und elementar angeht. Und das ist der Patient selbst. Die Freiheitskonzeption des Grundgesetzes gesteht dem Einzelnen nämlich auch und gerade dann die Alleinzuständigkeit für sein wohlverstandenes Eigeninteresse zu, wenn es um eine irreversible Verletzung seiner Persönlichkeitsgüter geht. Und, auch das muss gesagt werden, es ist damit auch einhergehend eine Freiheit zur Unvernunft. Freiheit bewährt sich gerade dann und ist gerade dann für mich wichtig, wenn ich eine Entscheidung treffen will, die vielleicht nicht von meiner Umgebung oder von meinen Angehörigen oder von Menschen, mit denen ich in Kontakt stehe, als das genommen wird, als die akzeptiert wird und vernünftig gefunden wird. Gerade dann brauche ich Freiheit zu entscheiden. Schließlich kommen wir an einer Einsicht nicht vorbei. Es gibt ganz offensichtlich Leiden, die Patienten als so schwer und als so aussichtslos empfinden, dass ihnen im Vergleich dazu der Tod als eine vorzugswürdige Alternative erscheint, die den eigenen Wertvorstellungen am besten entspricht. Wenn wir dieses Interesse verfassungsrechtlich ignorierten, hieße das, dem Patienten im Namen des Rechts ein von ihm abgelehntes Schicksal aufzwingen zu dürfen. In der Summe sprechen all diese Erwägungen dafür, das Schutzgutleben dem Rechtsträger nicht nur objektiv zuzuordnen, sondern, wie es ja auch der grundrechtsdogmatische Normalfall ist, ihm auch die subjektive Gestaltungs- und Dispositionsfreiheit über das Schutzgutleben zuzusprechen. Verkürzt und etwas zugespitzt gesagt, über den eigenen Tod entscheidet man selbst und sonst niemand. Ob man die Verfügungsfreiheit, wie ich es tue, nun Artikel 2 Absatz 2 zuordnet oder der allgemeinen Handlungsfreiheit oder dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht in Artikel 2 Absatz 1 ist dabei nicht entscheidend. Wichtiger ist der Umfang des Verfügungsrechts über das eigene Leben. Zunächst einmal gilt es auch, wenn ein Patient seine Entscheidungsfähigkeit verloren hat, aber für diesen Fall in einer Patientenverfügung festgelegt hat, unter welchen Voraussetzungen einer lebenserhaltenden Behandlung nicht mehr zustimmt. Und diese Fortwirkung des Selbstbestimmungsrechts ist ungeheuer wichtig, denn gerade der entscheidungsunfähige Patient ist ja in besonderem Maße der Gefahr willkürlicher Entscheidungen über seine Belange und verschiedensten Formen von Selbstbestimmung ausgesetzt. Bleibt die Frage, ob sich verfassungsrechtlich etwas ändert, wenn das Leben mit fremder Unterstützung beendet werden soll. Und das Wort Sterbehilfe setzt das ja bereits begrifflich voraus. Auf der Ebene des Schutzbereichs, auf der wir uns noch immer befinden, kann die Antwort nur ein klares Nein lauten. Es kommt nicht darauf an, ob, sondern wie der Dritte in die Lebensbeendigung eingebunden ist. Wenn der Sterbehelfer sein Handeln an der Selbstbestimmung des Sterbewilligen orientiert, aber auch nur dann, handelt es sich um eine frei verantwortliche Verfügung des Sterbewilligen über das eigene Leben. Die Beteiligung Dritter ist dann lediglich eine Frage der Modalität der Ausübung des Verfügungsrechts. Die Wahl der Modalität gehört aber untrennbar zur eigentlichen Verfügungsfreiheit. Denn die Entscheidung über das Ob des Sterbens geschieht ja nicht unabhängig von dem möglichen Wie, zumal ein Sterbewilliger sehr oft auf die Unterstützung anderer angewiesen sein wird. In der Konsequenz heißt das, dass auch die aktive Sterbehilfe und die Beihilfe zur Selbsttötung unter das Verfügungsrecht über das eigene Leben fallen. Damit verbunden ist allerdings kein Anspruch auf Leistung aktiver Sterbehilfe oder Selbsttötungsbeihilfe. Wie sonst auch ist mit dem Grundrecht grundsätzlich kein Anspruch gegen einen Dritten verbunden, die tatsächlichen Voraussetzungen der Grundrechtsrealisierung auch zu garantieren. Diese Lösung oder dieses Ergebnis bereitet vielen ein intuitives Unbehagen oder auch führt es zu vehementer Ablehnung eines Verfügungsrechts in dem von mir geschilderten Umfang. Der Fairness halber muss ich auch gestehen, dass diese Konzeption einer Verfügungsfreiheit über das eigene Leben, auch wenn sie mehr und mehr Anhänger findet, nicht oder jedenfalls noch nicht die Mehrheitsmeinung im deutschen Verfassungsrecht ist. Aber das vorausgeschickt, selbst wenn man nur ein begrenztes annimmt, also eins, was die passive und die indirekte Sterbehilfe schützt, dann wird sich an vielen der Ergebnisse, zu denen ich noch komme, nichts ändern. Also das ist ein wichtiger Streitpunkt, aber es hängt nicht alles von ihm ab. Vielfach wird mit der Menschenwürde gegen die Anerkennung eines Verfügungsrechts argumentiert. Ich will auf einige dieser Einwände kurz eingehen. Ein klassisches, aktuelles Beispiel für den Versuch, die Menschenwürde gegen Selbstbestimmung in Stellung zu bringen, findet sich beim Staatsrechtler Josef Isensee. Würde verpflichtet den Menschen auch zur Achtung vor sich selbst. So beginnt das Zitat. Unveräußerlich und unverzichtbar, wie sie ist, wehrt sie dem Menschen, sich selbst zu entwürdigen. Sie markiert Grenzen der Privatautonomie, die der Gesetzgeber nachzeichnet, insbesondere in der Selbstbestimmung an den Grenzen des Lebens. Wo genau diese Grenzen verlaufen, bleibt freilich im Dunkeln. Aber Isensee und anderen geht es in erster Linie darum, ein umfassendes Verfügungsrecht abzulehnen und die aktive Sterbehilfe von Verfassungswegen für verboten zu erklären. Doch der Einwand der Unverzichtbarkeit ist schwach. Denn die Menschenwürde gibt der eigenen Lebensführung keine verbindliche Sittlichkeit vor. Dann kann sie es auch nicht für den Sinn der Existenz als solche tun. Denn Menschenwürde meint im Kern Verfügbarkeit über sich selbst, was mit einem Würdeschutz gegen sich selbst nicht unter einen Hut zu bringen ist. Ein weiterer Einwand lautet: Bei der aktiven Sterbehilfe komme es auf Seiten des Sterbehelfers immer und zwingend zur externen Bewertung eines menschlichen Lebens als lebensunwert. Das aber ist eine deutliche Überinterpretation der Motive und Motivation des Sterbehelfers, denn dieser muss ja die Selbsteinschätzung des Sterbewilligen keineswegs teilen, sondern sie lediglich als höchstpersönliche Entscheidung respektieren. Wer am urteilsfähigen Sterbewilligen hilft, leugnet damit ja schließlich noch lange nicht seinen Eigenwert und schon gar nicht sein Lebensrecht. Im Übrigen ließen sich mit diesem Argument auch viele Fälle passiver Sterbehilfe in die verfassungsrechtliche Verbotszone abschieben. Aber, und so da geht es um den dritten Einwand, aber verstößt die aktive Sterbehilfe nicht zumindest gegen das Tabu der Fremdtötung? Müssen Verfügungsrecht und Menschenwürde nicht im Licht dieses Tabus interpretiert werden? Der Kern des Fremdtötungstabus bezieht sich jedoch nicht auf die Fremde, sondern auf die fremdbestimmte Tötung, also ein, die gegen den Willen des Betroffenen geschieht. Unsere Rechtsordnung kennt zudem verschiedene Ausnahmen vom Fremdtötungsverbot. Auch die Zulässigkeit anderer Sterbehilfepraktiken, die ohne Zustimmung des Patienten glatter Totschlag wären, weicht das Fremdtötungstabu zugunsten individueller Selbstbestimmung bereits erheblich auf. Es gibt allerdings auch sogenannte Verdachts- oder Sicherheitstabuisierungen. Man fürchtet, mit der rechtlichen Enttabuisierung der Sterbehilfe könnte auch das Tabu der Fremdverfügung über das Leben, das heißt das Tabu für unfreiwillige Fremdtötung, nach und nach aufweichen. Solche weit ausgreifenden Tabuisierungen sind wegen ihrer Unbestimmtheit aber vor allem auch wegen ihres erheblichen Potenzials willkürlicher Freiheitsbeschneidung mit Vorsicht zu genießen. Jedenfalls auf Schutzbereichsebene, denn dort dürfen sie keine Rolle spielen. Sie können über die Schrankenregelung des Artikel 2 Absatz 2 Satz 3 Bedeutung erlangen, denn auch die Verfügungsfreiheit ist natürlich beschränkbar. Sie müssen sich dann aber, und darin liegt aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Rationalitätsgewinn, im Rahmen der Eingriffsrechtfertigung selbst auf den verfassungsrechtlichen Prüfstand stellen lassen. Als Zwischenfazit lässt sich nach alledem festhalten, das Grundgesetz schützt die Verfügungsfreiheit über das eigene Leben und damit die Selbstbestimmung über den eigenen Tod. Verfassungsrechtlich ist das aber nur die eine Seite der Medaille. Wenden wir uns der anderen Seite zu. Es gibt natürlich Beschränkungen und wie jedes Grundrecht kann auch die Verfügungsfreiheit beschränkt werden. Und für die verfassungsrechtlich gewährleistete Nettofreiheit am Lebensende kommt es wesentlich darauf an, wie weit die Beschränkungsbefugnis geht. Beschränkt wird die auf Abwehr staatlicher Eingriffe gerichtete Seite des Verfügungsrechts zum Beispiel unmittelbar, wenn Rechtsnormen direkt die Verfügungsfreiheit beschränken. Das Beispiel der Reichweitenbeschränkung der Patientenverfügung gehört dazu. Aber auch mittelbar, wenn der Sterbehelfer und nicht der Sterbewillige wegen Tötung auf Verlangens oder unterlassener Hilfeleistung bestraft wird oder mit einer Bestrafung bedroht wird. Möglich ist schließlich die Verletzung einer staatlichen Schutzpflicht, denn der Staat muss den sterbewilligen Patienten auch davor schützen, im privaten Kontext gegen seinen Willen zwangsbehandelt oder am Sterben gehindert zu werden. Diese Konstellation hat, wie sich leicht erkennen lässt, sehr, sehr große Bedeutung, weil Pflege und medizinische Behandlung häufig außerhalb der hoheitlich-staatlichen Sphäre stattfinden und Ärzte und Pflegepersonal dann nicht unmittelbar an die Grundrechte gebunden sind. Zur Rechtfertigung von Beschränkung. Einige Erläuterungen vorab. Eingriffe in die Verfügungsfreiheit werden, wie sonst auch, am Prinzip der Verhältnismäßigkeit gemessen. Sie sind gerechtfertigt, wenn sie einen legitimen Zweck verfolgen, wenn sie geeignet und erforderlich sind, diesen Zweck zu erreichen und der Eingriff insgesamt angemessen und den Betroffenen auch zumutbar ist. Wenn der Staat das Verfügungsrecht beschränkt, kann es dabei zunächst um den Schutz des sterbewilligen Patienten selbst gehen. Ein solcher paternalistischer Schutz kann zum Beispiel ein Übereilungsschutz sein. Formerfordernisse für Patientenverfügung oder gerichtliche Überprüfung vor Vormundschaftsgerichten vor Leistung einer Sterbehilfe sind zulässig, damit Willensmängel ausgeschlossen werden, denn der Staat darf und der Staat muss auch den Einzelnen vor unbewusst und ungewollt selbstschädigendem Verhalten schützen. Beschränkungen dienen verschiedensten Zwecken. Sie verdienen aber vor allem dem Schutz der Menschenwürde und des Grundrechts auf Leben Dritter, die indirekt durch Selbstbestimmungsrechte Sterbewilliger gefährdet oder verletzt werden könnten. Neben dem individuellen Lebensschutz geht es dabei, so in der Literatur, auch um die Aufrechterhaltung des Tötungstabus, um den Schutzanspruch menschlichen Lebens im Bewusstsein der Gesellschaft oder um die Verhinderung von Missbrauch und Dammbrucheffekten. Dahinter steht, was oft übersehen wird, immer ein und derselbe Gedanke. Oder fast immer. Der Staat schützt das Leben von Patienten, die nicht sterben wollen, indem er sicherheitshalber auch den selbstbestimmten Tod verbietet oder beschränkt. Mit der Beschränkung bestimmter Formen der Sterbehilfe soll also nicht, oder jedenfalls nicht in erster Linie, selbstbestimmtes Sterben als solches verhindert werden. Verhindert werden soll der Missbrauch solcher Möglichkeiten zur gesetzwidrigen Tötung von nicht sterbewilligen Patienten. Erweitert wird dieser Aspekt meist noch um die notwendige Verhinderung einer ethischen Abwärtsspirale oder dem Dammbruch. Damit ist ein gesellschaftlicher Prozess gemeint, der ausgehend von der begrenzten Zulassung, zum Beispiel der aktiven Sterbehilfe, über die schleichende Ausweitung unausweichlich die offene Duldung von willkürlichen Patientenverfügungen zur Folge hat. Viele sehen so einen Prozess in den Niederlanden bestätigt, darüber kann man streiten. Viele sehen auch bei Gerichtsentscheidungen der letzten Jahre Anlässe, um über einen Dammbrucheffekt oder einen drohenden Dammbruch nachzudenken. Das zeigt vielleicht, wie schwierig zu handhaben dieses Argument in der Praxis, aber auch verfassungsrechtlich ist. Das Argument der schiefen Ebene, auch Slippery Slope Argument genannt, und das Missbrauchsargument sind die zentralen Ziele bei der Beschränkung der Selbstbestimmung selbst Sterbewilliger und sie kommen auf dieser Rechtfertigungsebene zum Tragen. Wie funktioniert das Ganze? Wie muss man prüfen? Der Gesetzgeber hat, wenn er Grundrechte beschränkt, einen erheblichen Prognose-, Bewertungs- und Abwägungsspielraum. Dieser Spielraum ist freilich nicht grenzenlos. Es gilt die Faustregel: Je schwerer ein Eingriff in ein Grundrecht wiegt, desto größer muss die Gewissheit der den Eingriff tragenden Prämissen sein. Also je weiter ich eine Freiheit beschränke, umso sicherer muss ich mir sein, warum ich das tue und auf welchen Fakten ich mein Urteil aufbaue. Die Geeignetheit von Beschränkung des Verfügungsrechts lässt sich leicht nachweisen, denn dass Verfahrenssicherung und strafrechtliche Verbote disziplinierende Wirkung haben können und so dem Lebensschutz dienen können, wird sicherlich niemand bestreiten. Groß sind allerdings die Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Erforderlichkeit, weil es beim Leben um einen verfassungsrechtlichen Höchstwert geht, dessen Verlust zudem irreversibel ist, wird man dem Gesetzgeber bei der Erforderlichkeitsprüfung einerseits einen weiten Einschätzungsspielraum zugestehen. Andererseits spielt auf dieser Stufe eine wesentlich größere Rolle, ob die behaupteten Gefahren für den Lebensschutz auch tatsächlich bestehen. Es stellen sich dann Fragen wie viel Missbrauch ist zu erwarten und wie viel ist unvermeidbar? Kann Missbrauch durch enge Kriterien für die Zulässigkeit einer Sterbehilfe kontrolliert werden? Und ist das Abrutschen auf einer schiefen Ebene, denn das suggeriert ja die Metapher, ist es wirklich zwingend oder kann man an einem bestimmten Punkt stehen bleiben? Selbst wenn nach Klärung solcher Fragen die Beschränkung sich als erforderlich erweist, ist der Vorrang des Lebensschutzes zugunsten der Selbstbestimmung immer noch auf seine Angemessenheit zu prüfen. Die Überzeugungskraft von Missbrauchsargumenten bei der Abwägung hängt dabei nicht nur von der Wahrscheinlichkeit der Gefahr ab, sondern eben auch vom Gewicht des zu schützenden Rechtsguts, das beim Lebensschutz natürlich sehr hoch ist. Es gibt aber eben auch die andere Waagschale der Abwägung, und da sind die Freiheitseinbußen jener Patienten, denen im Namen des Lebensschutzes eine die Selbstbestimmung über den eigenen Tod verweigert oder erschwert wird. Auch ihre Grundrechtsinteressen haben großes Gewicht. Und ein bedeutender Abwägungsgesichtspunkt ist folgender: Soweit der Gesetzgeber nur bestimmte Sterbehilfepraktiken verbietet oder einschränkt, andere aber erlaubt, dem Sterbewilligen und dadurch eine zumutbare Alternative bleibt, sein Leben selbstbestimmt zu beenden, können viele, allerdings nicht alle Beschränkungen gerechtfertigt werden. Was folgt nun daraus für die einzelnen Arten der Sterbehilfe? Bei der passiven Sterbehilfe bei entscheidungsfähigen Patienten ist die Sache noch relativ klar. Hier kann sie kann nur in engen Grenzen beschränkt werden. Wegen des gemeinsamen Gewichts, der körperlichen Unversehrtheit und des Verfügungsrechts sind dauerhafte Zwangsbehandlungen unverhältnismäßig und deshalb verfassungswidrig. Und das gilt auch, trotz des sicherlich emotionalen und symbolisch hohen Gehalts, es gilt auch für die Einstellung künstlicher Ernährung und Hydrierung. Und eine Behauptung oder die These, dass eine Basisversorgung, sofern sie denn auch die künstliche Ernährung umfasst, in jedem Falle unverzichtbar sein soll, findet jedenfalls in der Verfassung keinen tragbaren Anknüpfungspunkt. Regelungen zur Sicherung einer frei verantwortlichen und auch aufgeklärten Entscheidung können hingegen gerechtfertigt werden und oft werden sie auch geboten sein. Denn auch bei entscheidungsfähigen Patienten kann es, gerade wenn sie krank sind oder im Sterben liegen, Defizite bei der Selbstbestimmungsfähigkeit geben. Viel schwieriger liegen die Dinge bei der passiven Sterbehilfe bei entscheidungsunfähigen Patienten oder beim Behandlungsverzicht, wie man wohl zutreffender sagen muss. Auch hier gilt, wenn der Wille einer Ablehnung einer lebenserhaltenden Maßnahme zweifellos feststeht, hat die Selbstbestimmung des Patienten grundsätzlich Vorrang. Allerdings können hohe Anforderungen an die Verbindlichkeit einer Patientenverfügung oder die Annahme eines mutmaßlichen Willens gerechtfertigt werden, wenn sie irrtümliche oder missbräuchliche Entscheidungen verhindern sollen. Hier hat der Gesetzgeber also einen sehr weiten Spielraum, um sich für strikten Lebensschutz oder für weniger Verfahren und das Vertrauen auf das Strafrecht zu entscheiden. Verfassungsrechtlich hochproblematisch sind aus meiner Sicht die Regelungen, über die heute in allen Stellungnahmen immer schon wovon die Rede war, sind solche Beschränkungen, die Reichweite von Patientenverfügung eben auf Fälle beschränken, in denen die Krankheit bereits einen tödlichen Verlauf angenommen hat. Solche Beschränkungen dürften es schwer haben, ihre Erforderlichkeit und Angemessenheit nachzuweisen, nicht zuletzt, weil eine dauerhafte Zwangsbehandlung eine besonders besonders gravierende Missachtung des Patientenwillens ist. Kaum mit der Verfassung zu vereinbaren ist deswegen die 2003 vom Bundesgerichtshof vertretene Auffassung, wo eben genau die Reichweite einer Patientenverfügung auf die tödlichen Verlaufsfälle begrenzt sein soll. Wenn ich sage kaum, dann will ich damit keinen Zweifel offen lassen, dass ich das für verfassungswidrig halte. Aber wenn es möglicherweise in einem Gesetz, das der Bundestag verabschiedet, recht werden sollte, dann wird es sicherlich vom Verfassungsgericht eines Tages landen. Und wie dort der zuständige Senat entscheiden wird, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Verfassungswidrig ist auch die heute ebenfalls angesprochenen Fall des Landgerichts Traunstein angenommene Privilegierung von Pflegekräften, denen zugesprochen wurde, unter Berufung auf Artikel 1 die Menschenwürde, auf Artikel 2 das Freiheitsgrundrecht und auf ihre Gewissensfreiheit das Beenden einer künstlichen Ernährung trotz feststehenden Willens sich einer Beendigung zu verweigern. Natürlich kann das Gewissen und auch die Gewissensfreiheit in Einzelfällen dazu führen, dass jemand, wenn er rechtswidrig handelt, nicht bestraft wird. Aber das ist es dann auch schon, was die Gewissensfreiheit tun kann. Die Gewissensfreiheit gibt kein positives Recht, jemanden gegen seinen Willen zu behandeln, sei die Gewissensnot noch so groß. Dort kann es jedenfalls nicht dazu führen, dass ein sonst rechtmäßiger Abbruch auf einmal sich in sein Gegenteil verkehrt und hier ein weiter Behandlungsrecht aufgrund einer Gewissensverpflichtung entsteht. Und wenn, wie vor wenigen Wochen in einem Leitartikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen war, das zweifelhafte Instrument der Patientenverfügung an dem Grundrecht der Berufsfreiheit der Ärzte ihre Grenzen finden soll, dann zeigt sich auch hier, dass hier teilweise das grundrechtliche Wertungsverständnis hier auf den Kopf gestellt wird und offenbar doch noch ein ganz erheblicher Aufklärungsbedarf besteht, was verfassungsrechtlich trägt und was nicht trägt. Allerdings, und damit komme ich zu einer Einschränkung, gerade im sensiblen Bereich der passiven Sterbehilfe bei entscheidungsunfähigen Patienten gibt es gute Gründe für einen weichen Paternalismus, wie ich es mal nennen will. Denn bei der Entscheidung für einen Behandlungsverzicht müssen einige typische Begleitumstände einbezogen werden, die heute alle auch schon zur Sprache gekommen sind. Das Problem der Antizipierbarkeit, wenn ich eine Patientenverfügung mache, werde ich auf die spätere konkrete Entscheidungssituation oder auch die häufig notwendige ergänzende Heranziehung von allgemeinen Wertvorstellungen und objektiven Kriterien bei der Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens und den damit verbundenen Fremdbestimmungsgefahren. In vielen Fällen ist deshalb die Anwendung des Grundsatzes in dubio pro vita, in Zweifel für das Leben, die angemessene und verfassungsmäßige Reaktion auf die beschriebenen Unsicherheiten bei der Willensermittlung. Aber dieser Grundsatz ist eben auch nur eine Beweisregel, die dann Platz greift, wenn ich mir unsicher bin und Zweifel habe, worauf der tatsächliche oder mutmaßliche Wille denn geht. Der Grundsatz in dubio pro vita kann nicht begründen, dass bestimmte Selbstbestimmungsbereiche von vornherein der Selbstbestimmung entzogen werden, auch wenn der Wille glasklar und unbestritten ist. Wo genau die Grenze zwischen Vorrang des Indubio-Grundsatzes und dem Übergewicht von Indizien für einen mutmaßlichen Sterbehilfe verläuft, legt das Verfassungsrecht weder allgemein noch für den Einzelfall fest. Dort kann das Verfassungsrecht dem in den Disziplinen tobenden Streit leider nur wenig helfen. Werden aber in diesem Entscheidungsprozess ergänzend allgemeine Wertvorstellungen herangezogen, darf dies nur patientenzentriert geschehen. Es darf eben nur um das Herausschälen der Entscheidung gehen, die der Patient selbst getroffen hätte. Ist das so? Geschieht das so? Ist die Orientierung an allgemeinen Wertvorstellungen im Sinne von objektiven Patienteninteressen immer noch etwas, was mit der Selbstbestimmung zu tun hat und nicht an deren Stelle tritt? Es kann hier natürlich immer nur um die Annäherung an eine wirkliche Selbstbestimmung gehen, aber das ist den Kritikern entgegenzuhalten. Es ist meines Erachtens unter den gegebenen Umständen halt immer noch die bestmögliche Gewährleistung der Selbstbestimmung. So verstanden besteht gegen den Rückgriff allgemeiner Wertvorstellung keine grundreichen, durchgreifenden Bedenken. Man darf sich aber auch eines nicht vormachen. Genau an dieser Stelle ist, sage ich mal, die weiche Stelle meines oder des Selbstbestimmungskonzepts bei der Ermöglichung von Sterbehilfe. Denn natürlich können allgemeine Wertvorstellungen zum Einfallstor von Manipulation und von gesellschaftlichem Kosten-Nutzen-Denken werden. Und deshalb dürfen und müssen Gesetzgeber und Gerichte Vorsicht walten lassen bei Umgang mit diesem Notnagel bei der Entscheidungsfindung. Und wenn heute Morgen das Wort vom vernünftigen Durchschnittspatient gefallen ist, an dem man sich dann orientieren muss, dann macht diese doch sehr vage und wertungsoffene Metapher deutlich, wie sehr man in die Gefahr rückt, dort nicht nur individuelles, sondern auch gemeinwohlorientiertes Denken einfließen zu lassen und was dann dazu führen könnte, sicherlich nicht muss, aber könnte, dass irgendwann die Gesundheitsökonomen sagen, was denn das Vernünftige und Gesollte in solchen Situationen ist. So, nun zur Verfassungsgemäßheit oder Verfassungswidrigkeit der aktiven Sterbehilfe, die haben wir ja auch schon angesprochen. Bei der Rechtfertigung des Verbots aktiver Sterbehilfe dürfen an den Nachweis der Erforderlichkeit keine hohen Anforderungen gestellt werden. Und aus meiner Sicht steht dem Gesetzgeber insbesondere frei, die Gefahren für den Lebensschutz hier hoch und auch höher einzuschätzen als bei der passiven Sterbehilfe. Und er hat einen weiten Beurteilungsspielraum, sich gegen prozedurale Gestaltung, also enge Ermöglichung in Einzelfällen und stattdessen für ein striktes Verbot aktiver Sterbehilfe zu entscheiden. Das strafrechtliche Verbot der aktiven Sterbehilfe ist demnach verfassungsgemäß. Das ist, bis auf, sage ich mal, 2, 3 von vielleicht 100 Äußerungen, die ganz überwiegende Meinung im Verfassungsrecht. Das gilt aber nur im Grundsatz. Denn es gibt Konstellationen, in denen zumindest eine Bestrafung im Einzelfall aus § 216 unverhältnismäßig und verfassungswidrig wäre. Es geht hier um Fälle, in denen ein Arzt einem schwer leidenden, entscheidungsfähigen Patienten im Krankheitsendstadium, dessen Leiden nicht oder nur unzureichend gelindert werden kann und der eben körperlich nicht in der Lage ist zu einer Selbsttötung, auf dessen ausdrücklichen Wunsch hin aktive Sterbehilfe leistet. Wer in diesen sehr seltenen Fällen sein Leben trotz klaren Sterbewillens nicht mit der notwendigen fremden Hilfe beschließen darf, dem wird moralisch und auch verfassungsrechtlich ein unzumutbares Opfer abverlangt. Das spricht nicht gegen § 216 und dessen Weitergeltung, das spricht aber dafür, dass die Staatsanwaltschaften und die Gerichte bei der Beurteilung konkreter Extremfälle ein weiter Spielraum zugestanden werden muss. Ob man das im Wege der verfassungskonformen Auslegung ermöglicht oder eine gesetzliche Klarstellung vorzieht, das ist verfassungsrechtlich nicht vorgeschrieben. Noch eine Bemerkung zur Beihilfe zur Selbsttötung. Oder noch vorweg, also die Beihilfe zur Selbsttötung ist ein wichtiger Grund, warum eben auch das Verbot der aktiven Sterbehilfe verfassungsgemäß ist. Denn ich habe diesen Wertungsgesichtspunkt angesprochen. Immer dann und solange ein Patient noch selbst zur Selbsttötung in der Lage ist, darf er eben auch auf diese Möglichkeit verwiesen werden. Und ihm wird dann eben in zumutbarer Weise festgelegt, dass er eben diese Art der Sterbehilfe oder des Sterbens wählen muss und nicht die aktive Sterbehilfe durch fremde Hand. Für die Suizidbeihilfe gilt selbst, dass hier aus verfassungsrechtlicher Sicht eine rechtliche Regelung empfehlenswert wäre, die dem Arzt Beihilfe zur Selbsttötung nicht verbietet und ihm auch kein Strafbarkeitsrisiko aussetzt. Denn die strafrechtliche Garantenpflicht findet ihre Grenze in der Selbstbestimmung des Sterbewilligen. Andererseits und angesichts der völligen oder weitgehenden Regellosigkeit in diesem Bereich ist gerade bei Suizidbeihilfe aufgrund der staatlichen Schutzverpflichtung Anlass gegeben, über materielle Eingrenzung und Verfahrenssicherung nachzudenken, wie sie der Juristentag ja vorgeschlagen hat und wie sie zum Beispiel im US-Bundesstaat Oregon seit fast 10 Jahren für die ärztlich assistierte Selbsttötung gelten, akzeptiert werden, in 2-maligen Volksentscheiden eingeführt worden und ich glaube nur 0,1% der Sterbefälle überhaupt betreffen. Also aus meiner Sicht ein sehr gutes Beispiel dafür, dass eben nicht das Tor zum Dammbruch bei jeder Liberalisierung solcher Dinge aufgestoßen wird. Zur Abrundung des Bildes noch ein paar Sätze zur Reichweite staatlicher Schutzpflichten. Denn bislang habe ich mich nur dazu geäußert, ob der Gesetzgeber das Recht auf den eigenen Tod beschränken darf. nicht aber darum, ob er sie aufgrund seiner Schutzpflichten auch beschränken muss. Es geht also um die wichtige Frage, die auch in diesem Jahr eine Rolle spielen wird, welchen Spielraum die Rechtspolitik letzten Endes hat, bei der Sterbehilfe bestehende Beschränkungen zu lockern. Dass der Staat das Leben effektiv vor unfreiwilligem Verlust schützen muss, ist dabei klar. Aber ebenso bestritten, auch im Verfassungsrecht, ist der große Einschätzung und Ermessensspielraum bei der Frage, wie der Staat seine Schutzpflicht erfüllt. Und die Pflicht zum Lebensschutz zwingt ihn jedenfalls nicht, bestimmte Formen einer vom Patienten gewünschten Sterbehilfe ausnahmslos zu verbieten. Was folgt aus alledem für die aktuelle rechtspolitische Diskussion? Zwei kurze Bemerkungen. Zunächst zum Juristentag und seinen Beschlüssen. Der Juristentag schlägt gesetzliche Präzisierung und Klarstellung zu den anerkannten Sterbehilfeformen vor, eine große Reichweite und Verbindlichkeit von Patientenverfügung und eine differenzierte Regelung zur Suizidbeihilfe. Diese Vorschläge sind aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht nur unbedenklich, sondern sie würden auch wesentlich zur praktischen Konkordanz der betroffenen Grundrechte beitragen, das heißt einer besseren und weitergehenden Geltung beider Grundrechte, dem Lebensschutz und der Selbstbestimmung, Rechnung tragen. Und soweit man das überhaupt vorab und auf dem Papier beurteilen kann, unterschreiten und unterlaufen die Beschlüsse auch an keiner Stelle das verfassungsrechtliche Mindestmaß und das geforderte Niveau des Lebensschutzes. Ein weiterer Vorteil wäre sicherlich, und das ist auch ein verfassungsrechtlicher Gesichtspunkt, dass der Zuwachs an Transparenz und Rechtssicherheit in der Praxis die realen Selbstbestimmungsmöglichkeiten erweitern würde. Viel schwieriger ist die Bewertung der drei aus dem Umfeld des Bundestages bekannt gewordenen Vorstellungen zur Patientenverfügung, die unter den Namen Röspel, Stünker und Bosbach kursieren. Zwei davon werden ja nachher noch kommen. Und das verfassungsrechtliche Kopfzerbrechen, das wird Sie nicht wundern, bereitet mir vor allem die kategorische Reichweitenbegrenzung im Vorschlag von Röspel und die immerhin noch eingeschränkte im Vorschlag von Bosbach. Denn die komplette Unzulässigkeit in bestimmten Lebens- und Regelungsbereichen ist eben kein weicher Paternalismus mehr, sondern ist ein knallharter, ein harter Paternalismus, der eben nicht die Chance nutzt, durch Formerfordernisse, durch von mir aus Wartepflichten, durch ärztliche Beratungspflichten, das ganze Arsenal, was ja vorstellbar ist, sicherzustellen, dass eine Entscheidung wirklich wohlüberlegt, dauerhaft und aufgeklärt ist. Da hat er bei diesen weichen Formen des Paternalismus, hat der Gesetzgeber auch verfassungsrechtlich einen immens großen Spielraum, sich Dinge auszudenken und zu regeln, die vielleicht rechtspolitisch unsinnig seien. Aber jedenfalls verfassungsrechtlich ist er daran nicht gehindert. Aber was den harten Paternalismus angeht, also, sage ich mal, de facto würde das ja darauf hinauslaufen, dass ein Großteil der geschätzten 7 Millionen Patientenverfügungen, die es gibt, in ganz wesentlichen Punkten leerlaufen würden, ohne dass daran irgendetwas geändert werden könnte, durch Beratung oder sonst irgendetwas. Und deswegen kann ich nicht sehen, wie das gerechtfertigt werden kann. Und gerechtfertigt werden müsste es ja mit größeren Gefahren der Selbstbestimmung und des Lebensschutzes in den Fällen, in denen eben ein Grundleiden noch nicht tödlich verläuft. Denn bei den anderen Fällen, die man zulassen will, wird ja die Gefahr offenbar nicht so groß gesehen, dass man sie überhaupt nicht von einer Patientenverfügung erreichbar machen will. Und wo diese größere Gefahr zusätzlich zur Entscheidungsunfähigkeit bestehen soll, wo doch gerade die Kosten, die zum Beispiel ein Argument sein könnten, die ein Kranker verursacht, auch gerade in den Fällen, die unbestreitbar auch patientenverfügungsregelbar sein sollen, die sind doch dort auch im erheblichen Maße, nämlich am Ende des Lebens, besonders groß. Ich habe hier noch nichts gefunden, was wirklich überzeugend dargelegt hätte, warum hier zwei im Prinzip gleiche Dinge ungleich geregelt werden. Zum Schluss ein ganz kurzes Fazit, was man auf 4 oder 5 Punkte beschränken kann. Die Selbstbestimmung über den eigenen Tod ist verfassungsrechtlich geschützt. Beschränkungen sind möglich, aber sie sind rechtfertigungspflichtig. Und es gibt, zumal bei der passiven Sterbehilfe, einen stark geschützten Kernbereich, in dem der Gesetzgeber sowohl überlegt oder sowohl meinend seine Motive auch sein mögen, nicht eingreifen darf. Insgesamt aber prägt das Bild der sehr weite Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, der sowohl Verschärfung als auch Liberalisierung der gegenwärtigen Rechtslage erlauben würde. Aber selbst dort, wo das Verfassungsrecht keine konkreten Antworten gibt, bietet es uns doch immerhin ein Rationalisierungsschema und Beweislastregeln, zum Beispiel eben die Rechtfertigungspflicht für Eingriffe, die eine produktive Erörterung der Probleme erleichtert. Und schließlich ist zu berücksichtigen, dass unter rechtsstaatlichen und grundrechtlichen Erwägungen der derzeitige Zustand, in dem der eine Senat des BGH nicht weiß, was der andere entschieden hat und wie das zu deuten ist, in dem also auch der einzelne Bürger überhaupt nicht weiß, mit von welchen Strafandrohungen er betroffen sein könnte und wie weit seine Selbstbestimmung im Einzelfall reicht. Dieser Zustand ist mit so großen realen Freiheitseinbußen verbunden, dass auch aus verfassungsrechtlicher Sicht ein ganz dringender Gesetzgebungsbedarf vorhanden ist, wie ihn zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht im Bereich des Jugendstrafvollzugs und so weiter durchaus des Öfteren schon mal dem Gesetzgeber ins Stammbuch geschrieben hat, dass dort, wo Wesentliches geregelt wird, auch der Gesetzgeber selbst und nicht die Gerichte die Entscheidung treffen müssen. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine gesellschaftliche Selbstvergewisserung im Grenzbereich von Leben und Tod. Und mein Vortrag hat hoffentlich gezeigt, das Verfassungsrecht kann hier zumindest für ein bisschen festeren Grund sorgen. Viele offene Fragen bleiben aber der Gesellschaft zur Diskussion und dem Gesetzgeber zur Entscheidung überlassen. Und bei allem Streit finde ich es am Ende wichtig zu betonen, die Konfliktlinien sind dabei nicht so stark rechtsethischer Natur, wie man auf den ersten Blick oft meint. Kaum jemand hält wohl überlegte Entscheidung über den eigenen Tod für von vornherein irrelevant. Und auch der Vorrang der Selbstbestimmung, sofern es sich denn um Selbstbestimmung handelt, wird doch heute eigentlich auch von jeder Mann und jeder Frau anerkannt. Und die Unterschiede liegen auf ganz anderer Ebene. Wann ist ein Sterbewille wirklich selbstbestimmt, insbesondere wenn es um eine Vorausverfügung geht? Handeln wir angesichts der Realität und Pflegenotstand in Pflegeheimen und Krankenhäusern nicht blauäugig und naiv, wenn wir Kranken und Sterbenden im Namen der Selbstbestimmung klare Entscheidungen über Leben und Tod abverlangen? Oder Fragen wie, wie groß ist denn die Missbrauchsgefahr und wie groß sind die Chancen, ihn einzudämmen? Es sind, wenn man zwischen den Zeilen liest, in allen Publikationen, aber auch und vor allem im Verfassungsrecht, vor allem solche Fragen der Wirklichkeit, die zu verschiedenen rechtspolitischen Forderungen führen und nicht so sehr fundamental unterschiedliche Konzepte über den Wert von Selbstbestimmung und Leben. Meine Damen und Herren, die Verfassung kennt keine glasklaren Gewissheiten für alle Fragen an der Grenze des Lebens. Aber auch daraus ist eine Konsequenz zu ziehen, nämlich die Verfassung muss sich auf den Vorrang der Selbstbestimmung und das Primat der Politik zurückziehen. Die Verantwortung der Politik geht dabei sehr viel weiter. Sie darf bei der Gestaltung des Sterbens eben nicht zuerst an Sterbehilfe denken, sondern muss Lebenshilfe in Form von Fürsorge und Solidarität fördern und organisieren, damit sich die tragischen Entscheidungskonflikte erst gar nicht stellen oder so selten wie möglich stellen. Und der vor wenigen Wochen mit der Gesundheitsreform geschaffene Anspruch auf eine ambulante Palliativversorgung ist hier ein erster, wenn auch sehr kleiner Schritt, und der diskutierte Anspruch auf eine Pflegezeit zur Versorgung kranker Angehöriger wäre ein weiterer. Wenn der Bundestag nun endlich rechtliche Klarheit für Patientenverfügung schafft, sollte er sich nach meiner Auffassung an Thomas Morus, 500 Jahre alten Entwurf einer idealen Gesellschaft namens Utopia erinnern. Denn dort gab es sowohl die bestmögliche Versorgung der Kranken als auch die Freiheit zu sterben. Nun, ausgerechnet genau dieser Thomas Morus wurde von Papst Johannes Paul II. Im Jahr 2000 zum Schutzpatron der Regierenden und Politiker ernannt. Ich hoffe, das ist ein gutes Omen für seine Beratung in diesem Jahr. Herzlichen Dank.